Willkommen zu einer neuen Hörspielkammer des Schreckens. Heute befassen wir uns nach langer Zeit mal wieder mit dem Meisterdetektiv Sherlock Holmes.
Und zwar mit einem der neuen Fälle aus der gleichnamigen Reihe mit Christian Rode und Peter Gröger. Genauer gesagt Folge 44, die Glocken des Teufels.
So läutet sie also, die Glocken, auf dass es allen eine Warnung sei. Denn die neuen Fälle sind bekanntlich vor allem auch die blöden Fälle.
Elementar, mein lieber Rohling.
Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Es ist schon bemerkenswert. Da sind die alten Recken Rode und Gröger schon vor mehr als 2 Jahren gestorben und trotzdem erscheinen immer noch neue Hörspiele mit ihnen. Man fragt sich echt, wie die so viel aufnehmen konnten, um sich da wie die Eichhörnchen einen Vorrat anzulegen.
Dann hört man die neueste Folge und kennt die Antwort. Die konnten so viel produzieren, indem sie einfach den hinterletzten Rotz vertont haben. Da wurde wohl alles verhörspielt, was nicht bei 3 wie besagtes Eichhörnchen auf den Bäumen war. Und der Vergleich mit dem Nagetier passt sogar gleich mehrfach.
Weil einem das Hörspiel extrem auf die Nüsse geht.
Richtig.
Und weil es verdammt mühsam ist, diese Folge komplett zu hören. Frei nach dem Spruch, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Ebenfalls richtig. Wenn es nicht sogar unmöglich ist, das Hörspiel ganz zu ertragen. Fällt dir noch mehr ein?
Warte. Oh, schwer. Wie wäre es hiermit? Gerüchteweise finden Eichhörnchen ja nur einen kleinen Teil ihrer für den Winter angelegten Vorräte wieder. Aus dem Grund verstecken sie entsprechend mehr, als sie eigentlich benötigen. Und nach dem Hören dieses Käses hofft man inständig, dass Romantruhe, Allscore und Gerd Naumann bitte auch nichts weiter von ihrem Rode-Gröger-Vorrat aufspüren mögen.
Na dran, aber leider findet das Allscore-Hörnchen sogar alle Vorräte wieder und kann so nicht nur die komplette geplante Jahresproduktion wegknattern, sondern sich darüber hinaus auch noch eine ordentliche Kackskriptwampe anfuttern.
Und ein anderer Name für Nagetiere lautet ja sogar Rodentia. Auch das passt, wobei der gute Christian Rode ja weniger ein Nagel als vielmehr ein Rauskautier war. Was man natürlich auch im 44. Fall aus der Naumannschen Gumpenschmiede wieder feudal um die Ohren geknuspert bekommt.
Wir behaupten in der Kammer ja immer mal wieder, dass wir in unserer Zeit als Hörspielmacher das dämliche Skript zur jeweils verhandelten Hörspielfolge abgelehnt hätten, wenn man es uns zur Vertonung angeboten hätte.
Aha, na das kann ja jeder behaupten. Als ob der ehemalige Grünling und der spätpubertäre Bruder Beringer-Klon diese Texte nicht mit Kusshand genommen hätten. Vor allem, nachdem ihnen irgendwann die eigenen Autoren alle weggelaufen sind. Oh.
Und bei dem heutigen Skript zum Sherlock Holmes Gump die Glocken des Teufels aus der friemeligen Tatze von Schreibziesel Erik Niemann ist es jedoch so, dass wir es vor ein paar Jahren tatsächlich abgelehnt haben. Er hatte uns das nämlich für unsere Serie Lady Bedford angeboten. Leider war es so unausgereift und unrund, dass die notwendige Bearbeitung bis zur Vertonungsreife viel zu umfangreich geworden wäre, sodass wir es nicht machen wollten und Niemännchen nahelegten, es für ein anderes Projekt zu verwenden.
Was eigentlich bloß ein Running Gag bei uns war. Immer wenn wir einen Text zu doof fanden, den Autor aber nicht entmutigen wollten, sagten wir, reicht das doch einfach beim Maritim ein. Wir wussten ja, dass Carsten Herrmann damals praktisch alles umgesetzt hat, egal wie kotig es auch sein mochte.
Moment, das macht er heute doch immer noch.
Ja, aber nicht mehr unter dem Namen Maritim.
Und versenkt. Leider haben wir von dem meisten abgelehnten Mist nie wieder was gehört. Umso erstaunter waren wir dann, als wir sahen, dass der Niemann die verschmähte Bedford-Folge wirklich woanders untergebracht hatte. Nämlich bei Sherlock Holmes.
Wir waren natürlich gespannt, wie viel von der uns bekannten Skriptfassung noch übrig bleiben würde. Denn immerhin spielt Lady Bedford im Hier und Heute. Sherlock Holmes neue Fälle hingegen bei Folge 44 im Jahre 1886. Und bäm! Erik Niefrau zog den Erbärmlichkeitsjoker bei diesem Skripthaufen ein weiteres Mal, denn nahezu der komplette Schmumpf aus der Bedford-Version wurde unter Gewaltandrohung gezwungen, den Zeitsprung 134 Jahre zurück in die Vergangenheit mitzumachen.
Aus Lady Bedford, Professor Portman und Max wurden Sherlock Holmes, Dr. Watson und Inspektor Lestrade. Aus Inspektor Miller wurde Detective Inspector Milton. Sehr kreativ. Und aus dem ursprünglichen Titel Das Medium von Broughton wurde Die Glocken des Teufels.
Auch die Namen der anderen Charaktere wurden verändert. Und ja, sogar entscheidende kriminalistische Details. Wohlgemerkt, verändert, nicht verbessert.
Ne, echt eine tolle Art. Ein Hobbykoch vergeigt seine Chance, mit seiner neu kreierten Suppe im Hörplanet-Restaurant für Furore zu sorgen. Weil die Restaurantbesitzer befremdlicherweise der Meinung sind, die Gäste stünden nicht so auf Exkremente und Popel im Menü. Dann galoppiert der Hobbykoch zurück zu seinem Stammrestaurant und bietet die Suppe dort nochmal an. Aber anstatt die ekligen Zutaten wegzulassen, nennt er die Exkremente einfach nur John Watson und die Popel-Deduktion. Und schon ist er wieder der gefeierte Meisterkoch.
Leider wie so oft vor allem deshalb, weil die Gäste im Romantruhe-Restaurant anscheinend bereits vor Jahren ihren Geschmackssinn verloren haben und deswegen Erik nie im Leben ans Durchfallsuppe für Schokopudding halten. Einfach nur zum Dahinschmelzen, dass mittlerweile eine ganze Branche nur noch deswegen am Leben ist, weil die Klientel sich unbemerkt im Schlaf den Anspruch aus dem Frontallappen fiedeln ließ und seitdem alles abfeiert, was aus dem Lautsprecher kotet.
Aber worum geht es überhaupt? John Watson ist zu einer Lesung nach Kingston upon Thames eingeladen. Er soll dort in einem Buchladen vor einem Literaturclub seine geilsten Holmes-Fälle vortragen. Besagter Detektiv begleitet ihn. Warum auch immer, denn Bock hat Holmes offenbar keinen und das lässt er seinen vermeintlichen Freund auch deutlich spüren.
Wie sympathisch. Ja, man hat den Eindruck, dass der echt nur mitgekommen ist, um Watson in einer Tour vollzunölen. Ja, dann bleib doch zu Hause, wenn es dich ankotzt, Arschloch! Wäre auch für den Hörer schöner.
Viele meinen ja, dass Rode und Gröger im besten Sinne wie ein altes Ehepaar wirken würden. Leider wirken sie noch viel mehr im schlechtesten Sinne wie ein altes Ehepaar. Nämlich eines, das sich gegenseitig nur noch die Pest an den Hals wünscht.
Und es ist wirklich die älteste, zäheste und unnötigste Kamelle der untalentierten Graupenfressen-Amateur-Hörspielautoren, alle Figuren ihrer jeweils aktuellen Script-Freak-Show nonstop voller Abneigung aufeinander losgehen zu lassen. Klar, es ist verdammt einfach, plumpen und unsympathischen Psychopathen-Rotz ins Maul seiner Charaktere zu spucken.
So entsteht mit links jede Hörspielkammer.
Und umgekehrt ist es verdammt mühsam und benötigt viel Schreibtalent, sich abwechslungsreiche und gleichzeitig sympathische Verhältnisse der agierenden Personen auszudenken. Und diese debilen Hobby-Skriptschreiber haben in ihrem echten Sozialumfeld anscheinend nur hassenswerte Fickgesichter und Arschlochgesellen. Anders ist es nicht zu erklären, warum es den Kritzelkröten so schwerfällt, dem echten Leben mal zwei Takes abzulauschen, deren Inhalt nicht im gerade erwähnten echten Leben zur sofortigen Scheidung oder einem Totschlag aus Notwehr führen würde.
Und es gibt dabei ja auch einen Haken. Nur weil Takes geschrieben wurden, funktionieren sie nicht automatisch. Natürlich kann niemand folgenden Dialog schreiben.
Ah, nun machen Sie schon, Watson, oder sind Sie da festgewachsen? Ich muss schon sagen, Sie sind ja immer ein Ausbund an Lähmung. Aber eigentlich nur geistig. Müssen Sie ausgerechnet heute damit anfangen, Ihre Physis der Psyche anzupassen?
Na, Sie haben ja heute wieder eine blendende Laune, mein lieber Holmes. Das freut mich, denn unser Ausflug soll ja schön werden. Ich hatte schon Angst, dass Sie heute eher nölig sein könnten und mir sowie den Hörern den Spaß verderben.
Wohlgemerkt, niemand kann das schreiben. Aber es funktioniert nicht. Denn entweder kann man einen ätzenden Sherlock Holmes als Dreh- und Angelpunkt dieser merkwürdigen Freundschaft haben.
Ah, nun machen Sie schon, Watson, oder sind Sie da festgewachsen? Ich muss schon sagen, Sie sind ja immer ein Ausbund an Lähmung. Aber eigentlich nur geistig. Müssen Sie ausgerechnet heute damit anfangen, Ihre Physis der Psyche anzupassen?
Jetzt halten Sie doch mal die Fresse! Was fällt Ihnen eigentlich ein, permanent in diesem Ton mit mir zu sprechen? Ich habe ja nichts dagegen, wenn Sie mal einen schlechten Take haben. Oder auch zwei. Aber das rechtfertigt nicht dieses ununterbrochene Mobbing, das Sie hier betreiben. Also, entweder Sie reißen sich ab sofort zusammen, oder ich werde unsere Freundschaft beenden, bevor ich noch krank werde durch diese elende und schlechte Behandlung.
Oder aber der Autor will einen freundlichen Watson als Dreh- und Angelpunkt dieser merkwürdigen Freundschaft haben.
Nun machen Sie schon, Watson. Oder sind Sie da festgewachsen?
Na, Sie haben ja heute wieder eine blendende Laune, mein lieber Holmes. Das freut mich, denn unser Ausflug soll ja schön werden. Ich hatte schon Angst, dass Sie heute eher nölig sein könnten und mir sowie den Hörern den Spaß verderben.
Ja, da haben Sie recht, das war unnötig schroff. Ich gebe zu, dass ich immer noch etwas verstimmt bin, weil der Täter meines letzten Falls so unfassbar lange brauchte, bis er den von mir vorhergesagten weiteren Ablauf seines Verbrechens wirklich umsetzte und ich ihn überführen konnte. Das hat mich ziemlich gekränkt. Einerseits hatte ich wie immer recht, andererseits war meine Überführung abhängig von der weiteren Raffinesse eines Geistesgestörten.
Das klingt ja fast wie die Entstehung dieses Skripts.
Aber Arschloch Holmes und Knuddel Watson gleichzeitig? Nein, das funktioniert nicht. Und ich frage mich, wann die Hörspielbranche eigentlich vergessen hat, dass Sherlock Holmes Qualitäten der Figurenzeichnung das Eigenbrötlerische, Egozentrische und daher ab und zu entsprechend Schroffe waren und nicht einfach nur dieses plumpe Rumgeätze, das Knötterigsein und das gefühlt durchgehende Abwerten des Umfelds zum billigen Aufwerten der Figur.
Aber zurück zum Teufel mit den drei goldenen Glocken.
Ungern. Warum ist der Sherlock Tony denn eigentlich so pisst? Nun, ihm passt nicht, dass sich Watson, immerhin ein Arzt, Gedanken über seine Gesundheit macht. Ihn stört, dass die Reise ganze 5 Tage dauert. Er will im Zug nicht am Fenster sitzen. Und als er darauf hingewiesen wird, dass die Gegend, durch die sie fahren, ein beliebtes Jagdrevier ist, antwortet er, dass er noch nie gejagt hat und sich auch jetzt nicht dafür interessiert.
Was für eine unerträgliche Diva. Und wenn ihn Watson darauf hingewiesen hätte, dass in der Nähe ein berühmtes Gefängnis wäre, hätte er sich angestellt, weil er noch nie verhaftet wurde oder was? Und bei einer Galerie, dass er nicht malt? Was für ein Gary Depp!
Und was für ein sackdämlicher Einstieg! Danach hören wir den Buchhändler Arthur Cross, der die beiden eingeladen hat. Gesprochen wird er von Robert Missler.
Cross liest in seinem Buchladen die Aktuelle Zeitung. Laut. Ein Artikel, der ihn besonders interessiert, handelt von einem Banküberfall, der vor 10 Jahren stattgefunden hat. Damals ist ein Polizist durch einen Bauchschuss gestorben und die beiden Bankräuber wurden nie gefunden. Nun will die Polizei einen letzten Versuch unternehmen, sie aufzuspüren, was auch immer das heißen soll.
Cross stellt fest, dass für Hinweise auf die Ergreifung der Täter eine Belohnung ausgesetzt ist. Sage und schreibe 50 Pfund. Das wäre angeblich seine Rettung, denn sein Laden läuft zurzeit nicht so gut.
Watson und Holmes sind mittlerweile auch in Kingston angekommen und Holmes ist immer noch kacke drauf. Auf ein simples »Kommen Sie, Holmes« entgegnet er, dass Watson endlich das Gouvernantenhafte ablegen solle. Boah, nervt fast gar nicht. Es folgt die Begegnung mit dem Buchhändler und ein köstlicher Dialog. Aufgepasst und mitgelacht. Natürlich wie immer im Original-Wortlaut.
Der gespielte Szenenwitz.
Dr. Watson?
So ist es.
Die Koffer.
Ja. Dann sind Sie vermutlich Mr. Cross vom Literaturclub.
Der bin ich.
Ah.
Und Sie müssen Sherlock Holmes sein.
Sehr richtig, Mr. Cross. Wie ich sehe, verstehen auch Sie sich in der Kunst der Deduktion.
Wie belieben?
Holmes!
Bäh, was für ein Müll. Dazu 8 Anmerkungen. Erstens, wer will sowas hören? Zweitens, so ein Wichsgesicht. Drittens, wieso pupt Holmes den Buchhändler für eine 0815 Höflichkeitsbegrüßungsfloskel an? Ist ja nicht so, als ob Cross da besonders schlau rüberkommen wollte. Viertens, wieso kennt der Buchhändler das Prinzip der Deduktion nicht, obwohl er offenbar ein Kenner von Watsons Aufzeichnungen über Sherlock Holmes ist und der immer deduziert, als ob es kein Morgen gäbe? Fünftens, es heißt nicht, Sie verstehen sich in der Kunst der Deduktion, sondern Sie verstehen sich auf die Kunst der Deduktion. Sechstens, Deduktion am Arsch. Siebtens, diese Stellen, an denen Watson Holmes tadelt, sind auch zum Kotzen. Und achtens, wer will sowas hören?
Fandst du auch nicht so gut die Stelle?
Nee, eher nicht.
Cross quartiert die beiden alten Zausel im Hotel ein, lehnt aber ihr Angebot ab, mit ihnen zu essen. Angeblich, weil er noch einen wichtigen Termin hat, zwinker, zwinker.
Ja, wobei, er begibt sich dann wirklich zu dem Fotografen Drake und konfrontiert ihn damit, dass er es weiß. Ui, was er weiß, erfahren wir nicht. Denn es ist eine dieser unrealistischen Göbel-Szenen, in denen die Charaktere partout nicht damit rausrücken, was sie eigentlich meinen, weil der Hörer noch nicht schnallen soll, worum es inhaltlich geht. Immer dann am schönsten, wenn das zwischen den beteiligten Personen gar keinen Sinn ergibt.
Dennis? Hast du es endlich fertig?
Was denn?
Tu doch nicht so. Du weißt genau, was ich meine.
Die neue Kammer oder was?
Jetzt stell dich nicht blöd. Das hätte ich echt nicht von dir gedacht.
Was? Werd doch mal konkret.
Das hättest du wohl gern. Also wenn du immer noch nicht weißt, worum es geht, dann tut's mir leid. Wie konntest du nur so tief sinken und mir das antun?
Was denn antun?
Muss ich dir das wirklich sagen?
Ja, musst du. Raus damit.
Nee, zu spät.
Du weißt doch genau, was ich meine.
Schön, dass immerhin du weißt, was ich angeblich weiß.
Na, noch viel schöner, dass du immerhin weißt, dass ich weiß, dass du es weißt.
Ich weiß nicht, ob es schöner sein kann, dass ich weiß, dass du weißt, was ich weiß.
Das weiß ich wohl, dass du nicht weißt, ob es schöner sein kann, dass du weißt, dass ich weiß, was du weißt.
Und ich weiß genau, dass du es zum Lachen findest, dass du weißt, dass ich nicht weiß, ob es schöner sein kann, dass ich weiß, dass du weißt, was ich weiß.
Was trinkt die Kuh?
Hm?
Was trinkt die Kuh?
Weiß.
Geil. Aber warten wir mal ab, worauf es am Ende wirklich hinausläuft. Nach dem, was man bisher gehört hat, denkt man natürlich, dass es wohl um den blöden Banküberfall geht und Drake daran beteiligt war. Aber da hat der Niemand sicher noch eine feine Wendung für uns.
Spoiler!
Nö, hat er nicht. Drake war wirklich einer der Bankräuber. Es gibt noch eine falsche Fährte, dass der auch noch eine Affäre mit der Frau des Buchhändlers hatte. Aber letztlich ist es am Ende genau das, von dem man von Anfang an denkt, dass es das ist.
Wie enttäuscht.
Jo. Wobei man fair sein muss. Um enttäuscht werden zu können, muss man ja eigentlich erst eine gewisse Erwartungshaltung aufbauen und sich von irgendwas täuschen lassen. Und hier kann man Erik Niednert wirklich nicht vorwerfen, sich darum bemüht zu haben. Der ganze Quark mit der Affäre als Grund für dieses ominöse
»Du weißt genau, wovon ich rede«
Geschisse als falsche Fährte für den Hörer klappt schon alleine deshalb nicht, weil Erik Niemand zu faul war, um Cross ein paar Szenen zu schenken, in denen er wirklich und unterhaltsam der Sache mit herausgefundenen Affäre nachgeht.
So denkt der Hörer nach der »Ich weiß, was du letzten Sommer wusstest, was ich wissen sollte« Szene, dass Cross erkannt hat, dass Drake der Bankräuber von damals ist.
Dann zwingt der Autor seine Charaktere irgendwann zu behaupten, dass in der »Ich weiß was, was du auch weißt« Kinderkacke-Szene angeblich gemeint war, dass die Affäre mit der Frau aufgeflogen ist.
Und der Hörer glaubt das entweder nicht, weil es zu mangelhaft mit einer ehrlichen Struktur versehen wurde.
Oder der Hörer glaubt es doch. Dann aber leider wie immer nur aus dieser traurigen Hörigkeit heraus, dass er jeden noch so mies aus der Autorengummel gepopelten Rotz sofort als neues Maß aller unterhaltsamen und traumhaft schönen Hörspielinhalte Dinge vergöttern will. Und er schafft es zum Glück auszublenden, dass er gestern bei Netflix bei einer ähnlichen
»Och, es ging gar nicht um XY, sondern um Z«
Sequenz in seiner Lieblingsserie tausendmal beeindruckter war, als dort ein Twist nicht bloß hieß, dass der Zuschauer verarscht wurde und nichts verstanden hat. Nein, dort hatte das vor allem deshalb zusätzlichen Schauwert, weil plötzlich lauter vorangegangene Szenen einen neuen und noch geileren Sinn bekommen hatten.
Faustregel. Twist im TV, Kino oder bei Netflix, inhaltliche Raffinesse und der beste Beweis für die Hochbegabtheit des Autors durch doppelte Böden und einen in alle Richtungen gleichermaßen funktionierenden Plot.
Twist im Hörspiel, inhaltlicher Insolvenzantrag und der beste Beweis für die komplett fehlende Originalität oder Fantasie des Autors durch vollgeschissene Böden und einen in alle Richtungen gleichermaßen nicht funktionierenden Plot.
Am nächsten Tag ist dann die Lesung in der Buchhandlung. Kurz zuvor hieß es zwar noch, dass sie in der Bibliothek stattfinden würde, aber wen kümmern schon solche Details? Ist ja kein Kriminalhörspiel mit einem Meisterdetektiv, bei dem es auf solche Einzelheiten ankäme.
Apropos Meisterdetektiv. Holmes, der selbstverliebte Sausack, hält es nicht einmal für nötig, wie verabredet bei Watsons Lesung aufzutauchen. Wozu ist der nochmal mitgekommen?
Na, um zu nerven, wozu sonst? Wir erleben nur den Schluss der Lesung mit, danke dafür, aber in dem kommt natürlich das Wort deduzieren vor. Nee, konnte der Buchhändler beim vorherigen Zusammentreffen mit Holmes nicht als Schlagwort erkennen, klar. Oh Mann.
Auch hier hat der faulige Niemann allen Ernstes fast wortwörtlich die Takes aus der Lady Bedford-Fassung übernommen. Seltsam, dass in dieser Holmes-Folge ums Verrecken kein herrlich viktorianisches Flair aufkommen will. Immerhin lässt er nun nach dem Vortrag nicht mehr Getränke und Fingerfood reichen, sondern Getränke und Scones. Wow, da hat man also einen abgetragenen und stinkenden Bedford-Mantel aus spanischem Nerz. Und was macht Herrenschneider Niemann damit vor der Anprobe von Mr. Holmes? Er entfernt 2 von 8 schnörkeligen Damenknöpfen und tauscht sie gegen Herrenknöpfe aus. Endergebnis: immer noch abgetragen, stinkt immer noch wie Sau und hat nun auch noch unterschiedliche Knöpfe. Hut ab, tapferes Scheißerlein. Besser kann man nicht vorgehen.
Wir nähern uns dem ersten Todesfall. Aber vorher gibt es noch eine weitere beknackte Unterhaltung zwischen Cross und Drake, bei der beide erneut tunlichst vermeiden, ein einziges Mal zu erwähnen, worum es eigentlich geht. Und Professor Edward Lee taucht auf, ein alter Studienkollege von Watson. Die beiden unterhalten sich, sogar gut gelaunt, wobei sie inhaltlich trotzdem nicht netter werden als »Hey, Edward, du bist aber fett geworden!« und
»Du siehst wohl auch nichts mehr, John, was?«
Das ist für Hörspielverhältnisse allerdings schon eine halbe Liebeserklärung.
Und kurz danach ist Arthur Cross tot. Gestorben auf der Toilette des Buchladens nach dem Händewaschen. Und nur magere 70 Sekunden nach seinem »Du musst mich entschuldigen, ich gehe in die Keramikabteilung«. Wahrscheinlich hatte er mit dem Strullern schon auf dem Weg zur Toilette begonnen. Oder er wollte einfach nur Katharina von Dark Konkurrenz machen, die ja bislang den Rekord des unglaubwürdigsten Toilettenquickies hält.
Und überhaupt ist der Gnumpf auch wieder so herrlich zeitgenössisch. Okay, genau weiß ich das nicht und vielleicht hatte der Niemandsche dazu ja ganz viel Fachliteratur gelesen, aber man tut sich ja bereits mit der Vorstellung eines Buchladens im London des Jahres 1886 schwer. Hat man eigentlich nicht so direkt vor dem geistigen Auge aus der Zeit. Da denkt man doch eher an Kutschen, stinkende und schmutzige Menschen in den Gassen und das Alltagsthema, wie bringe ich meine Kinder durch? Aber dass besagter Buchladen auch noch eine Toilette haben soll, noch dazu mit Wasser und Seife, das wirkt doch alles in allem eher, als würde das zu einer ganz anderen Zeit passen. Ich komme nur gerade nicht drauf, zu welcher.
Vielleicht zum Jahr 2017 und Lady Bedford?
Ja, richtig, das wirkt stimmiger. Toll umgearbeitet alles, Respekt. Professor Lee, seines Zeichens Rechtsmediziner, diagnostiziert einen Tod durch Herzstillstand. Deutet aber an, noch eine Untersuchung der Blutwerte des Toten veranlassen zu wollen, weil er einen vagen Verdacht hat.
Uiuiui, das klingt ja spannend. Vor allem, was Professor Heinzelmann da bitte im Jahr 1886 untersuchen wollte. Mal dran lecken, um zu schauen, ob einer die Flinte ins Korn geworfen hat wegen des Eisengeschmacks? Das wirkt doch alles in allem eher, als würde das zu einer ganz anderen Zeit passen. Ach, ich komme nur gerade nicht drauf, zu welcher.
Vielleicht zum Jahr 2017 und Lady Bedford?
Ja, richtig, das wirkt stimmiger. Toll umgearbeitet alles, Respekt.
Am nächsten Tag findet Watson alle Türen der Rechtsmedizin verschlossen vor.
Und jetzt endlich bessert sich Holmes' Laune, weil er einen Fall wittert. Außerdem beschließt er, trotz Watsons Bedenken in die Rechtsmedizin einzubrechen. Zu diesem Zweck verschafft er sich Zutritt zum Keller und erkennt dort innerhalb weniger Sekunden, dass in Lees Büro ein Kampf stattgefunden hat. Hier fiel Nierig Ehrmann wohl ein, dass er den ollen Holmes-Kaukürbis ja noch ein bisschen deduzieren lassen muss, damit es sich stimmig anfühlt.
Kennt der wohl das geflügelte Wort des abgefahrenen Zuges?
Meinetwegen kann er sich ja erstmal das des über einen drüber gefahrenen Zuges drauf schaffen.
Yeah. Also, Holmes erklärt die Sache mit dem Kampf wegen eines verrutschten Teppichs und unterschiedlich durch die Einstrahlung des Sonnenlichts verfärbter Holzdielen. Die Details erspare ich uns mal. Das ist halt die übliche Holmes-Wichtig-Wichtig-Superstecher-Mega-Deduktion. Nur in doof. Und ich erinnere daran, dass sich Lees Büro im Keller befindet. Im Keller. Das wird sicher richtig viel Sonnenlicht abbekommen. Lustig ist aber, dass Holmes erst den Schluss zieht, dass ein Kampf stattgefunden hat und danach den Teppich untersucht. Obwohl auch die Helligkeit der Dielen unter dem Teppich Teil seiner Argumentation war.
Ja, aber war Sherlock Holmes nicht immer so? Der war doch bekannt dafür, dass er sofort einen Verdacht rausgehauen hat, egal wie dünn die Beweislage auch war. Oder kannst du dich bei Doyle an Sätze erinnern wie »Ich kenne die Lösung, Watson, aber ich warte noch auf eine Bestätigung« oder »Gedulden Sie sich, später erfahren Sie alles«?
Ehrlich gesagt, ja, in so ziemlich jeder Geschichte.
Ach so? Ja, dann hast du dem Niemann offenbar was voraus, denn der weiß ja bis heute offensichtlich nicht einmal, dass er nie wieder schreiben sollte angesichts seiner komplett leeren Ideen- und Fähigkeitskiste im Kopf.
Der Quatsch mit den Dielen kam übrigens in der Bedford-Fassung nicht vor. Da hat der Holmes wohl noch eine beeindruckende Szene gönnen wollen.
Hat ja leider nicht geklappt. Also der Teil mit dem beeindruckend.
Ja, zweifelsohne ein Kampf stattgefunden, mein doofer Watson.
Was? Unmöglich, Holmes. Sehe ich nicht. Speck ich nicht. Rieche ich nicht. Glaube ich nicht.
Der Täter hat zwar versucht, den Tatort wieder so herzurichten, dass nichts mehr auf den Kampf hindeutet.
Was?
Aber der Teppich wurde verschoben. Sehen Sie doch. Er liegt eigentlich immer dort. Darum sind die Dielen dunkler. Aber jetzt liegt er anders.
Holmes, also das ist ja fantastisch, was Sie immer alles sehen. Ich bin beeindruckt.
Ja, super Sache, Niemann. Holmes muss deutlich schlauer sein als der Täter und auch schlauer als Watson. Aber du hast ja was falsch verstanden. Statt es wie ein guter Autor zu machen, in dem Watson normal klug ist und quasi den Hörer in der Geschichte vertritt und sich dann den Arsch aufzureißen, um sich für Holmes Inhalte auszudenken, die noch klüger sind, hast du dich hinreißen lassen und es einfach umgekehrt gemacht. Holmes ist deswegen der Schlauste, weil alle anderen noch dümmer sind als der hinterletzte dämliche Hörer.
Toll, dass Watson genauso klug wie Sherlock Holmes ist.
Sorry, weil alle anderen noch dümmer sind als der vorletzte dämliche Hörer. Und überhaupt, wie kann denn ein Täter angeblich versucht haben, den Tatort zu vertuschen, es dann aber nicht geschissen kriegen, einen Teppich zurück auf die Stelle zu schieben, die angeblich vom Sonnenlicht viel weniger ausgebleicht ist? Echt? Daran muss der geniale Plan scheitern, dass Mr. Ich begehe das perfekte Verbrechen King of Kotler zu doof ist, um ein Rechteck zurück auf eine rechteckige schwarze Dielenfläche zu schieben? Also wenn eine Story anders nicht funktioniert, dann funktioniert sie sowieso nicht. Denn so ein billiges Drecksmittel, um Pseudo-Ermittlungen in Gang zu bringen, das kannst du Mickey Mouse und Kommissar Hunter in Entenhausen in die Story krickeln. Aber doch nicht dem ernst gemeinten Sherlock Holmes. Das ist ja schon dramaturgisches Vergewaltigen einer Kultfigur der Belletristik. Hoffentlich erscheint dem niemand mal eines Tages Sherlock Holmes, der durch einen Rachegott mit Kräften ausgestattet wurde und ihm jetzt seine Autorenfresse grün, blau, ocker und beige kloppt, dafür, dass er ihn immer so blöde und ungekonnt in seinen Skripten anlegt.
Klingt zumindest nach einer tollen Idee für eine neue Serie im Holmes-Kosmos.
Du wollen Chancekasten, Hermann?
Und dann passiert es. Holmes wäscht sich die Hände, warum auch immer. Wahrscheinlich aus Angst vor dem Coronavirus. Danach erleben wir einen Holmes, der auf einmal so tut, als ob er einen Schwächeanfall hätte. Das ist schon toll, wie er da die ganze Zeit über für den Hörer klar macht, dass der Anfall nur gespielt ist, um Watson zu verarschen. Was machen Sie denn da, Holmes?
Es handelt sich um ein Reinigungsritual. Der Vorgang hat sich in der Umgangssprache unter dem Begriff Händewaschen etabliert.
Händewaschen?
Oh!
Holmes! Holmes!
Ja, ja.
Ist Ihnen nicht gut?
Nein, nein, es geht schon. Nur, oh je, ein kleiner... mein Kreislauf. Die Luft zum Ersticken. Ja,
wo laufen Sie denn? Um Gottes Willen. Legen Sie sich auf den Boden, ganz schnell.
Ja.
Und hier die, so, ja, die Füße auf den Stuhl.
Ja, danke, Watson, danke. Es geht schon wieder. Holmes spielt das gar nicht. Der hat wirklich einen Anfall.
Was? Ach, scheiße. Und dem Rode hat das keiner gesagt, oder was? Oder konnte der das wirklich nicht besser? War der nicht Gründgens Schauspieler?
Und hatte seine eigene Sprecherschule, ja, ja. Aber warum macht Sherlock Holmes hier eigentlich den Schlappmann? Nun, das hat natürlich mit dem Händewaschen zu tun. Der Mörder hatte nämlich die Seife präpariert. Mit den Glocken des Teufels.
Hui, die Glocken des Teufels. Klingt ganz schön doof. Quasi wie die Klöten des Teufels. Oder spielt das auf AC/DC an? So von wegen Hell's Bells. Und Rode und Gröger fegen gleich in Schuluniform durch die Rechtsmedizin.
Ja, bloß nicht. Nein, das ist der Name eines Giftes. Eines, das sich im Körper nicht nachweisen lässt. Und damit hat man dann das perfekte Verbrechen.
Darunter geht's auch nicht, oder? Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass es immer von den Autoren bemüht wird, die gleichzeitig die erbärmlichsten Skripte abliefern? Die müssen immer die ganz großen Geschütze auffahren und wollen den Hörer mit dem geilsten Verbrechen aller Zeiten beeindrucken und bekommen es nicht mal halbwegs unfallfrei hin, ein paar simple Dialoge zu schreiben.
Zumal zu einem perfekten Verbrechen ja eigentlich auch noch ein bisschen mehr gehört als eine nicht nachweisbare Substanz. Vor allem, wenn der Täter so stulle ist, die präparierte Seife am Tatort zurückzulassen.
Richtig. Es gibt ja auch sowas wie Zeugen, Alibis, Motive. Aber bevor wir da weiter ins Detail gehen, da gibt es doch eine Instanz, die das viel besser kann.
Du meinst das Gericht der Würmer?
Exakt das.
Okay, darauf freue ich mich. Aber sag mal, können wir das beim nächsten Mal machen? Ich bin echt auf wie eine Natter und brauche eine Pause.
Ah, die erste Hörspielkammer des Schreckens, die gesplittet werden muss.
Herr Wachtmeister! Herr Wachtmeister, die Hörspielkammer behauptet, dass Episode 65 die erste Hörspielkammer ist, die gesplittet werden muss. Dabei haben die das auch schon bei Episode 29 zu meinem Megakracher 7 das Ende aller Tage gemacht. Anzeige! Anzeige!
Jawollo!
Astreine Logik, Boss!
Zwischenfazit. Viel zu lang, viel zu doof, viel zu niemand.
Luft ist raus, aus die Maus, dieses Hörspiel ist ein Graus.
Bis bald, Freunde der rektalen Blasmusik, wo immer ihr sein mögt.
Ha ha ha!
Text- und Schreibziesel.
Alle Figuren ihrer jeweils aktuellen Script-Free... Oh, wow.
Er hat's in sich. Er ist das.
Auch. Er kann das nachmachen. Er ist Gründgünst-Schauspieler. Aber letztlich ist es am Ende genau das, von dem man von Anfang an denkt, dass... Oha. Aber letztlich ist es am Ende genau das, von dem man von Anfang an denkt, dass es das war. Ist, oh Gott.
Nee, konnte der Buchhändler beim Zuhörigen vorher zusammentreffen.
Wow, da hat man also einen abgetragenen und stinkenden in die Nase gerutscht.
Oh, noch der Gestank.
Ja.
Die müssen immer die ganz großen Geschütze auffahren und wollen den Hörer mit dem geilsten Verbrechen aller Zeiten beeindrucken. Und bekommen es nicht mal halbwegs rund... Diesen Satz...